Ich würde mir wünschen für uns Menschen, dass es weiterhin auch eine Bedeutung hat, auf andere Menschen in der Realität zu treffen und mich mit ihnen ehrlich auszutauschen und von ihnen Dinge zu erfahren, mit ihnen in den Austausch zu kommen. Also ich glaube, damit sich Menschen weiterentwickeln können, brauchen sie die Interaktion mit Menschen und nicht nur mit der KI. Das bringt uns nicht wirklich weiter.
Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Herzlich willkommen zur 50. Episode von Hosting the Hosts, live von der IGEHO in Basel. Die Stimme ganz am Anfang, die gehört Frau Professor Dr. Vanessa Borkmann. Danke fürs Mitmachen.
Sehr, sehr gerne.
In dieser Jubiläumsfolge, in der wir aber nicht zurück, sondern vor allen Dingen nach vorne schauen, wird es zukunftsträchtig, weil Vanessa Borkmann, wenn man es kurz zusammenfassen möchte, Zukunftsforscherin ist und für das IGEHO-Projekt Hotel Utopia die Zukunft des Hotels, die Zukunft der Hotellerie skizziert hat. Sie leitet den Forschungsbereich Stadtsystemgestaltung und das Team Extended Environments vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO in Stuttgart, und das Projekt Future Hotel Innovation Network, das sie selbst 2008 gegründet hat. Ich bin schon sehr gespannt, wohin uns diese Reise führen wird, wie wir uns auswärts betten werden. Aber liebe Vanessa, bevor es losgeht, kommst auch du nicht um Max Frisch herum. Ich habe seinen Fragebogen hier und für dich drei Fragen aus diesem berüchtigten Fragebogen herausgezückt. Und es würde mich als erste Frage interessieren: Möchten Sie das absolute Gedächtnis?
Nein, auf gar keinen Fall.
Warum?
Dann habe ich so viel historische Last in mir. Ich möchte lieber den Blick in die Zukunft und möchte mich auf Neues freuen. Bei mir überwiegt die Neugierde über das Wissen aus der Vergangenheit.
Zweite Frage. Hätten Sie lieber einer anderen Nation, / Kultur, angehört und welcher?
Also ich habe mich schon ganz gut damit zurechtgefunden, dass ich in Deutschland geboren wurde und Deutsche bin. Mit allem, was da auch an Lasten einhergeht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es könnte eine ganz andere Kultur sein, ich glaube, da müsste die wirklich komplett anders sein. Also ich könnte mir gut vorstellen, irgendwo sehr naturverbunden zu leben, mit viel Spiritualität, sehr starke Nähe zur Natur, Verbindung mit der Natur. Das wäre zumindest ein Experiment, auf das ich mich gerne mal temporär einlassen würde. Aber nee, ich mag meine Wurzeln.
Kommen wir zur dritten Frage. Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?
Na, vielleicht Jesus, der könnte mir mal einiges erklären.
Das wäre sicher sehr spannend. Wobei, wenn du ja in virtuellen Welten unterwegs bist und du bist zum Teil in virtuellen Welten im Metaverse unterwegs, dann könntest du ihn ja treffen.
Ja, die Frage ist nur, wie viel er mir dann ehrlich und aufrichtig erzählen kann.
Ja. Das ist ja deine Arbeit, sich mit Utopien unter anderem zu beschäftigen. Und das ist auch das Zentrum von unserer Diskussion, das Hotel Utopia, eine Zeitreise in ein Hotel des Jahres 2085. Welchen Stellenwert wird die Hotellerie in dieser Welt der Utopien, also in 60 Jahren, haben?
Also die Utopie in 60 Jahren ist ja nichts, was wir ganz konkret fassen können. Wir können nur Tendenzen jetzt aufnehmen und vor allem können wir uns eine Welt wünschen. Das ist genau diese Utopie. Und die Hotellerie wird viel mehr als heute noch ein Ort sein, in dem der Gast, der Mensch, auch die Mitarbeitenden, die dort sind, wirklich im Zentrum der Betrachtung stehen. Und jetzt kann man sagen, das ist doch gar nichts Neues. Das ist heute in der Hotellerie auch schon so. Wir werden aber neue Möglichkeiten haben, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und das ist das eigentlich Spannende. Also wie können wir noch besser Menschen unterstützen, Menschen förderliche Umgebungen schaffen, Services bereitstellen, die heute undenkbar sind, weil wir einfach nicht über die notwendige Technologie, das Wissen, wissenschaftlichen Erkenntnisse oder auch die ökonomischen Rahmenbedingungen so verfügen, dass wir es heute schon umsetzen können. Mhm.
Wenn wir jetzt einen Sprung nach vorne machen und so ein bisschen den zentralen Aussagewunsch von dem Projekt beschreiben, was ist so die zentrale Idee, was ist dabei rausgekommen?
Also die zentrale Idee ist, wissenschaftliche Erkenntnisse von heute und das Wissen über Trends und Entwicklungen in die Zukunft zu antizipieren und damit Welten zu schaffen, Gastwelten für das Hotel Utopia im Jahr 2085, die die menschlichen Bedürfnisse eines Reisenden, einer Reisenden besser adressieren als heute. Und das haben wir getan im Rahmen dieses Projektes. Wir haben viel dazu gelesen, viel Wissen zusammengetragen, im Rahmen von Workshops das auch kritisch diskutiert, reflektiert, um dann eben diese Zukunftsvision Hotel Utopia so zu gestalten, dass wir es hier auch auf der IGEHO-Messe den Menschen näher bringen können. Weil die beste Idee der Zukunft hilft nichts, wenn man sie nicht den Menschen vermittelt und nicht in den Diskurs bringt. Das ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit jetzt aus Sicht einer Wissenschaftlerin, dass wir eben genau diese Ergebnisse, diese Ideen jetzt in vielfältiger Weise hier auf der Messe auch erlebbar machen können und in den Diskurs bringen, ob im Rahmen von Panel-Diskussionen mit Experten, Expertinnen oder eben über die Exponate, die draußen erlebbar sind und natürlich auch die mediale Verbreitung von zum Beispiel unserem Film, der die Zukunftsvision zeigt.
Man sieht, wie die Menschen draußen interagieren mit Robotern, also auch das eine Zukunftsvision, ein Zukunftsbild, das jetzt schon Realität ist. Das Alte bleibt bestehen, hast du in einer Panel-Diskussion gesagt. Seit 30 Jahren ist das Thema Zukunftsvisionen oder Zukunftsforschung bei euch angesiedelt. Wie schnell ist denn dieser Wandel in der Hotellerie?
Also Wandel und Transformation findet immer auf unterschiedlichen Ebenen statt und jede Ebene hat ihre Geschwindigkeit. Gemeint ist damit, wenn ich Entwicklungen im Stadtgeschehen betrachte, zum Beispiel architektonische Entwicklungen, dann weiß ich eben, und deswegen habe ich das auch gesagt, mit das Alte wird in großen Teilen bestehen bleiben, nur manche Dinge abgelöst. Wir werden ja in 60 Jahren nicht eine komplett neue Architektur in unseren gewachsenen Städten wiederfinden. Da werden alte Gebäude immer noch da sein. Trotzdem werden neue, besonders innovative, zukunftsweisende Gebäude hinzukommen. Das Alte bleibt bestehen. Und alles, was technologischer Natur ist, im Sinne von Digitalisierungsleistungen, im operativen Betrieb eines Hotels, ist viel schnelllebiger als die Architektur, also die gebaute Architektur. Und deswegen können wir da schon mit viel Veränderung rechnen. Also auch Mobiliar im Hotel ist etwas, das wird einfach in schnellen Zyklen erneuert. Und da kann ich relativ schnell auch Zukunft adaptieren. Aber wie gesagt, die gebaute Struktur, wenn die erstmal da ist, dann fällt es deutlich schwerer, es ist deutlich behäbiger. Ja, genauso auch Energieversorgung. Inwieweit kann ich denn da auf ganz neue Systeme setzen in gewachsenen Strukturen? Das ist immer schwieriger, wenn ich schon solche Strukturen habe. Jetzt wissen wir natürlich auch global gesehen, dass es Städte gibt, die werden einfach also aus dem Nichts entwickelt. Da gibt es noch nichts, da ist Wiese und dann baut man neue Städte. Auch da kann man mit ganz neuen Ideen sehr schnell Zukunft real werden lassen. Aber hier in Europa haben wir eben Rahmenbedingungen, die das so nicht zulassen.
Wenn wir jetzt als Zeitreisende dieses Hotel betreten würden, 2085, was würde uns sofort auffallen, so auf den ersten Blick?
Dass die Dinge, die wir erleben in diesem Hotel, gar nicht geprägt sind von Technologie. Also die Frage ist auch, ob ich überhaupt noch Roboter sehe, die in den Räumen fahren oder sich da bewegen. Das ist eigentlich nicht die Idee dieser Utopie, sondern Technologie rückt wirklich aus dem Sichtfeld der Gäste. Sie ist da und viel davon ist da, aber sie rückt aus dem Sichtfeld. Das heißt, ich komme als Gast in eine Welt, die ganz natürlich auf mein Wohlbefinden förderlich einwirkt, wo ich ohne zu wissen, warum, mich angekommen fühle als Gast in einer fremden Umgebung begeistert bin von der Schönheit der Räume, wo ich sofort das Gefühl habe, dass ich da bleiben möchte, dass ich mich aufhalten möchte und wo ich Inspiration finde, Dinge zu tun, die ich vielleicht im Alltag nicht so häufig mache, weil ich das Angebot dazu erhalte. Und ich kann mich mit Dingen beschäftigen, mein Wissen erweitern, kann irgendwelche Dinge lernen und das alles idealerweise auch in einem Austausch mit Menschen, die mich auch interessieren, mit denen ich auch gerne Zeit verbringen möchte, die ich im Alltag so auch nicht um mich rum habe und auch nicht so unbedingt im Zugriff, vielleicht im Metaverse, aber eben nicht in diesen realen Räumen und Welten. Und das ist schon eine Besonderheit im Vergleich zu heute.
Hotels sind Erholungskapseln oder Hotels werden 2085 zu Erholungskapseln. Was heißt das Wort konkret? Und bereits jetzt kann ich ja in Hotels, zum Beispiel wie im Waldhaus im Sils oder im Palast in Gstaad, sehr traditionell mich klassisch erholen. Im Wald baden, auf den See schauen.
Also wenn wir voraussetzen, dass es eben durch technologische Unterstützung in einer ganz anderen, in einer neuen Dimension möglich wird, auf den einzelnen spezifischen Menschen, auf das Individuum förderlich einzugehen, zu sagen, in welcher Stimmung ist denn die Vanessa heute? Ja? Was möchte sie heute erreichen? Möchte sie inspiriert werden, gestärkt, ja? Oder möchte sie eher entspannen, sich erholen, vielleicht eher mental aktiv sein? Ja? Dann kann die Umgebung entsprechend darauf einwirken oder die Services, die mir angeboten werden. Da kommen zwei Dinge ins Spiel. Das eine ist die Kunst und das andere ist die Kuration, die eine ganz neue Bedeutung bekommen in diesen Hotels. Weil schon heute haben wir Hotels mit tollem Design, ja? Schon heute haben wir Hotels mit tollem Service. Aber in dieser Zukunft, in diesem Hotel Utopia, dürfen wir davon ausgehen, dass sich Menschen intensivst damit auseinandergesetzt haben, welche Erlebniswelten und welche Stories, welche Geschichten da erzählt werden für die einzelnen Gäste, damit sie nach dem Aufenthalt in diesem Hotel eine Weiterentwicklung erfahren konnten. Und es können ganz unterschiedliche Ziele sein, die dafür verfolgt werden. Und das wirklich für das Individuum maßzuschneidern und möglich zu machen, das ist immer noch Hotellerie, das ist immer noch Gastgebertum. Aber da können natürlich auch künstlerische Interventionen reinkommen. Allein das Thema Ernährung, es ist ja nicht mehr nur Essensaufnahme und es geht nicht nur darum, wie sind bestimmte Gerichte auf dem Teller angeordnet, sondern ganze Erlebniswelten, die Geschichten erzählen und wo die Gäste auf eine Reise genommen werden, kuratiert wie von einem guten Regisseur, der einen Film macht oder einem Theaterstück, das von vorne bis hinten gedacht wird. Das Besondere ist, genau für eine Person im Publikum.
Also Hyperindividualisierung, dieses Wort ist mehrfach gefallen. Was auch mehrfach gefallen ist, sind Gesundheitslabors. Also Hotels werden zu Gesundheitslabor. Wenn ich zum Beispiel ins Alpina in Gstaad oder ganz andere Hotels gehe und denke, da spielt ja dieses Longevity und Biohacking und Medical Spas und personalisierte Ernährung bereits eine entscheidende Rolle heute. Was ist denn der Unterschied zu einem Gesundheitslabor?
Also zum einen bedeutet ja Labor auch immer viel Experiment und Weiterentwicklung. Das heißt, wir dürfen schon davon ausgehen, dass diese Themen aus dem Hier und Jetzt in der Zukunft nochmal eine Transformation erlebt haben, also nochmal auf ein Next Level gehoben sind. Und wenn man jetzt davon ausgeht, im Hotel Utopia wird alles intuitiver erlebbar. Heute setzen sich Menschen noch sehr konkret mit diesen Fragestellungen auseinander. Wie kann ich gesünder leben? Wie ernähre ich mich? Es sind harte Umstellungen teilweise der eigenen Alltagsroutinen, die notwendig werden. Und im Hotel Utopia ist das alles viel intuitiver und selbstverständlicher. Ich trinke immer noch das gleiche Getränk, aber die Inhaltsstoffe sind so verändert worden, dass sie mir persönlich gut tun und mich nicht mehr schädigen. Ich mache vielleicht nach wie vor keinen Sport, weil ich ein Sportmuffel bin. Dafür werde ich aber über über den Schlaf so aktiviert, dass sich Muskeln aufbauen an den Stellen, wo ich sie benötige. Also immer noch dieselben Logiken, die hinter dem Thema, wie fühlt sich Mensch wohl, wann ist Mensch gesund, stecken, aber eben andere Methoden, andere Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen.
Thomas Straumann, der Besitzer des Hotel Trois Rois hier in Basel, der hat gerade zwei Zimmer seines exquisiten Hotels für ein Fumoir geopfert, mit einer 7 Meter hohen Decke. Ist das aus deiner Sicht ein strategischer Fehlentscheid?
Oh. Ich kenne weder das Hotel noch seine Gäste. Und wenn er der Meinung ist, dass das heute die richtige Entscheidung ist, dann ist das sicherlich eine unternehmerische. Dann möchte ich die nicht anzweifeln. Ob wir in der Zukunft noch rauchen oder ob wir vielleicht andere Möglichkeiten gefunden haben, da geht es ja nicht nur um Genuss, da geht es ja auch wieder um soziale Interaktion, da geht es vielleicht auch um die Räumlichkeit, die eine bestimmte Wirkung hat, vielleicht auch das Getränk, das ich zur Zigarre noch einnehme. Also das Hotel Utopia bietet auf jeden Fall viele Möglichkeiten, diese Situation neu interpretiert darzubieten. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Ich würde jetzt voraussetzen, dass wir in 60 Jahren nicht mehr die klassische Zigarrenlounge vorfinden. Aber wer weiß, es gibt auch immer wieder bei den Bewegungen Richtung Zukunft, den Veränderungen, den Drang bei uns Menschen, das sind diese Retro-Trends, ne, sich auch mal wieder das gute Alte als ein Sicherheitselement zur Gemüte zu führen.
Ne? Gerade jetzt sehr spürbar.
Ja.
Gerade in heiklen Zeiten.
Ob das aber die Zigarre sein muss, kann man drüber diskutieren.
Wie viele Gäste wird es überhaupt noch geben in Zukunft? Wenn ich jetzt das Raumschiff Enterprise und das Holodeck mir vorstelle, das ich ja dann zu Hause in meinem Zimmerchen haben kann, kann ich auch Tennis spielen oder wandern oder eben vielleicht auch in ein virtuelles Hotel dann einchecken. Wie viele Gäste werden überhaupt noch einchecken?
Das ist eine spannende Frage. Also wir gehen schon davon aus, wenn wir uns so die Entwicklungen anschauen, dass Geschäftsreisen anders aussehen werden. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Ne, ich kann mich ja fast schon teleportieren in der Zukunft über diese Technologien. Das sage ich heute schon in einer bestimmten Form. Ist das möglich? Wenn Geschäftsreisen reduziert werden, wenn auch Urlaub nicht mehr diese Notwendigkeit hat, wenn man sieht, die Geschichte von Urlaub, ne, es ist eine Pause zwischen Arbeiten. Jetzt ändert sich aber auch unsere Arbeitswelt und die wird immer flexibler gestaltbar. Also wenn ich diesen Urlaub als Erholungszeit so gar nicht mehr dringend brauche, wer reist noch und aus welchem Grund? Und die Idee im Hotel Utopia ist, wie gesagt, das Menschzentrierte, dass Menschen in ein Hotel reisen werden für einen temporären Aufenthalt. Das wird nicht nur eine Nacht sein, auch nicht nur zwei. Das wird eine längere Zeit sein, in der Menschen an diesen Ort reisen, um sich dort sorgenfrei zu bewegen, in einer Umgebung, die ihnen gut tut, in einer Natur, die intakt ist und mit Menschen, die sich stimulieren und vielleicht auch in ihrer Weiterentwicklung ihnen helfen. Und damit ist es ein transformativer Prozess. Also der Mensch geht dahin, so wie wir vielleicht heute sagen würden, ich gehe zur Reha, damit ich gesünder werde. Oder ich gehe heute mal ins Wellness-Hotel, damit ich entspannter werde. Ins Hotel Utopia gehe ich, um inspiriert zu werden durch die Menschen, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass ich gesünder werde oder gesund bleibe und dass ich Tätigkeiten nachgehen kann, die mich zutiefst erfüllen. Und das funktioniert nur in der Community von Menschen, die mich auch länger als jetzt nur eine Nacht begleiten. Das heißt, der Hotelaufenthalt als solcher hat auch einen anderen Sinn und Zweck als heute.
Wenn wir von der Dystopie des Reisens ausgehen, also du beschreibst die Utopie, den positiven Gedanken, ich würde jetzt mal den negativen Gedanken ausformulieren, in Zukunft brennen die Wälder noch mehr, es wird noch heißer sein, man wird eigentlich gar nicht mehr reisen wollen. Also wenn ich von dieser Dystopie ausgehe, Welche Hotels werden in Zukunft verschwinden?
Also in der Utopie steckt auch der Wunsch, dass wir der Menschheit, den Menschen eine Welt erhalten können, die lebenswert ist. Das heißt, genau das eigentlich, genau das Überwinden, was du jetzt darstellst. Natürlich ist diese Dystopie eine, die sich realistisch am Horizont abzeichnet. Und dann ist tatsächlich die Frage, also welche Reisen in welcher Form finden denn noch statt? Vielleicht ist es eine reine Flucht aus einem dystopischen Alltag, die ich mir ermögliche, weil ich sage, ich kann sonst diese schrecklich schlimm gewordene Welt gar nicht mehr ertragen. Aber das ist die Dystopie. Die Utopie, die wir uns anschauen, bedeutet, wir haben hoffentlich diese Herausforderungen als Menschheit überwunden. Wir haben die großen Katastrophen vermieden und wir sind in der Lage, uns dem Reisen in einer neuen Form zu widmen. Und ich finde das deswegen so wichtig und so wünschenswert, weil das Reisen liegt schon immer in der Natur der Menschen. Reisen bildet, sagt man so schön. Und das ist auch so. Und auch die interkulturelle, der interkulturelle Austausch, auch die Völkerverständigung, auch wenn wir eine KI haben, die Sprachen übersetzen kann in Echtzeit. Aber ich würde mir wünschen für uns Menschen, dass das weiterhin auch eine Bedeutung hat, auf andere Menschen in der Realität zu treffen und mich mit ihnen ehrlich auszutauschen und von ihnen Dinge zu erfahren, mit ihnen in den Austausch zu kommen. Also ich glaube, damit sich Menschen weiterentwickeln können, brauchen sie die Interaktion mit Menschen und nicht nur mit der KI. Mhm. Das bringt uns nicht wirklich weiter.
Das Schlafen wird sich verändern in diesem utopischen, schönen Hotel. Wie schlafen wir denn in Zukunft? Was meinst du? Hast du einen Tipp?
Da gibt es auch unterschiedliche Ideen. Also in einer Studie habe ich gelesen, wir Menschen sollten idealerweise hängen schlafen. Das wäre ganz gut.
Wie Fledermäuse. Wir haben jetzt,
wie eine Fledermaus, genau. Wir haben jetzt in dem Hotel Utopia die Annahme getroffen, dass das Bett eher zu einem Möbelstück wird wie ein Kokon, in dem man sich alleine oder vielleicht dann doch auch zu zweit so betten kann, dass eben eine hochgradig personalisierte Umgebung wieder geschaffen werden kann, die, sage ich mal, vielleicht sogar die Schlafzeit immens verkürzen kann. Also wir brauchen ja heutzutage eine bestimmte Zeit an Schlaf und auch eine bestimmte Intensität des Schlafes, damit wir einen Erholungszustand erreichen können, der uns gesund wieder in den nächsten Tag entlässt. Jetzt setzen wir doch mal voraus, dass wir in Zukunft durch die Entspannungskokons, in denen wir schlafen, die Frischluftzufuhr, ne, die Ruhe, die Akustik, die Umgebungsbedingungen so beeinflussen können und so steuern, dass ich schon mit 3 oder 4 Stunden Schlaf den Erholungseffekt habe, den ich heute nach 8 Stunden habe. Das würde viel verändern.
Das wäre fantastisch, aber ich gehe davon aus, dass diese Industrie ja diese Betten dann nicht der Hotellerie zuerst, sondern den ganzen Menschen überall auf der Welt verkaufen möchte. Also muss ich ja nicht unbedingt in ein Hotel, weil ich werde so ein Kokon bei mir zu Hause haben, vielleicht gar nicht mehr aus diesem Kokon raus wollen.
Das ist richtig. Das ist aber heute auch nicht arg anders. Auch einen schönen Whirlpool kann ich mir zu Hause leisten. Ich gehe aber teilweise schon ins Hotel, weil eben genau dort ein ganz besonders toller Whirlpool angeboten wird. Ne? Und solche Kokons, das hört man ja vielleicht schon raus, sind zumindest auch entwicklungsintensiv, wahrscheinlich auch kostenintensiv. Und das war schon immer eine Idee, sowas dann auch in einem gehobenen Hotel erstmal anzubieten und vielen Menschen zugänglich zu machen, die sich das dadurch erstmal leisten können. Und oft kommen die Produkte dann erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Massenmarkt und auch in die Wohnzimmer nach Hause. Aber wahrscheinlich wird es immer auch wohlhabende Personen geben, die sich das sofort schon als Prototypen nach Hause kaufen. Ja.
Also seid ihr eigentlich ein Forschungslabor für nicht die Hotellerie, sondern die Hotellerie dient als Erforschung von neuen Produkten?
Das ist tatsächlich in vielen Produktentwicklungen in der Vergangenheit so gewesen. Das hat gar nichts jetzt mit unserem Fokus als Forschungsinstitut zu tun. Aber die Hotellerie hat natürlich einen Skalierungseffekt, den jetzt ein privates Wohngebäude zum Beispiel nicht hat. Ja, und wenn ein Hotelier sagt, ich habe 250 Zimmer, ich würde jetzt mal ein Produkt in jedem dieser Zimmer einbauen, wenn ihr, liebe Industrie, das entwickelt, dann hat die Industrie schon einen Grund zu sagen, oh, die Produktentwicklung könnte interessant sein, weil er hat 250 Zimmer, aber das Unternehmen, das dahinter steht, hat 2500 Hotels weltweit. Da lohnt sich der Invest in ein neues Produkt. Im Vergleich jetzt zu vielleicht einem Architekten, der sagt, ich habe gerade ein spannendes Produkt, das ist ein Einfamilienhaus, würdet ihr hier vielleicht mal euer Produkt entsprechend weiterentwickeln?
Ja. Das Future House gibt es ja in der Schweiz schon, in Zug, da wurden ganz verrückte Materialien und die Connectivity, das Internet der Dinge und so appliziert, also das Auto spricht natürlich mit der Badewanne und so weiter. Also die Temperatur ist geregelt. Also all diese Dinge, die existieren ja bereits. Das ist ja jetzt nicht etwas, was wir da nicht mehr erleben werden. Trotzdem wird sich alles verändern. Wir haben auch in Hotels diese Stromfresserprodukte, wie zum Beispiel die Minibars etc. Viele Hoteliers machen sich Gedanken, ja, braucht es so eine Minibar? Das ist energetisch nicht sehr sinnvoll. Wird diese Minibar verschwinden oder wird sie bleiben?
Also die These habe ich schon 2008, als wir das Hotelzimmer der Zukunft das erste Mal umgesetzt haben, gebaut als Vision und zugänglich gemacht haben, sehr klar beantwortet. Die Minibar wird verschwinden. Nicht nur wegen Energieaufwand, sondern auch wegen operativen Aufwänden, die damit einhergehen. Die Minibar muss instand gehalten werden, geputzt, gereinigt. Man muss gucken, was hat der Gast hinterlassen, der gerade ausgecheckt hat, und sie natürlich auch regelmäßig neu bestücken. Nee, das sind Lösungen, da kann ich über einen einfachen Zugang, einen Roboter, der mir dann die Ware, die bestellt wurde und gewünscht ist, ins Zimmer bringen, kann ich das ganz anders lösen. Und also da würde ich nicht lange darüber nachdenken, das so zu beantworten. Ja.
Die Wette gilt. Kurze Zwischenfrage. Welche drei Worte oder Werte kommen dir jetzt spontan in den Sinn, wenn du an die IGEO, die hier um uns herum herrscht und stattfindet, denkst?
Experimentierfreude, Neugier, Zukunftslust.
Wir haben einen kleinen Einblick jetzt von dir, vom Hotel Utopia bekommen. Das sind jetzt ja nicht nur einfach fantastische Ideen, sondern das Ergebnis auch von einem wissenschaftlichen Prozess. Wie entstehen eigentlich Zukunftsvisionen und wie geht ihr dabei vor?
Da gibt es klassische wissenschaftlich basierte Prozesse, die wir auch schon in sehr, sehr vielen Projekten auch für unterschiedlichste Branchen zum Einsatz gebracht haben. Das klassische Szenarioentwicklung. Da gehen wir in der Regel so vor, dass wir erstmal Trends zusammentragen. Da findet viel Recherchearbeit statt. Man schaut, welche Studien, welche wissenschaftlichen Beiträge gibt es zu Themen. In dem Prozess werden auch Experten eingebunden. In der Regel macht man sowas über eine Delphi-Umfrage. Das ist eine bestimmte Methode, in der man einfach Experten zu ihren Prognosen und ihren Bewertungen von Zukunftsthesen in den Prozess involviert. Und dann ergeben sich aus Einflussfaktoren, die man sich aus den Trends ableitet, die man dann bündelt, ergeben sich erste sogenannte Projektionen, Projektionsbündel. Und man sagt immer, die Trends, die man da zusammenbringt, die müssen in sich konsistent sein. Das heißt, es muss eine in sich geschlossene Zukunft sein. Ich kann nicht ein Zukunftsbild machen und sagen, ein Grundtreiber ist, dass alle Menschen verarmt sind, aber dann leben sie gleichzeitig in einer Welt, wo sie genug zu essen haben und total glücklich sind. Das ist keine konsistente Zukunft. Ja. Das heißt, man prüft auf Konsistenz. Da kommt in der Regel auch nochmal Technologie zum Einsatz, weil diese Matrizen, die sich da aufspannen, um jeden Einflussfaktor mit dem anderen gegenüberzustellen, die sind sehr groß. Das sind große Daten, die man da zusammenträgt. Und dafür gibt es spezialisierte Software. Und am Ende kommen alternative Zukünfte aus diesem Prozess heraus. Und das ist ein ganz wichtiges Verständnis. In der Zukunftsforschung schauen wir nicht in eine Glaskugel. Wir entwickeln eben mit diesen Prozessen sehr rigide diese alternativen Zukünfte. Und wir wissen auch nicht, welche davon wird in Zukunft Realität. Wir können es mit Wahrscheinlichkeiten hinterlegen. Man muss aber auch einen realistischen Blick darauf haben und sagen, natürlich gibt es immer mögliche Entwicklungen, die wir heute so nicht voraussehen können. Wenn ein Komet auf die Erde einstürzt.
Oder technische Neuentwicklungen.
Eine technische Neuentwicklung, die wir heute noch überhaupt nicht erahnen können. Natürlich kann die entstehen. Die Menschheit ist so genial, schon immer gewesen. Das sind also Unsicherheiten, die man immer vorbehält. Man sagt, wir haben jetzt diese alternativen Zukünfte entwickelt. Es kann aber sein, es kommt alles komplett anders. Und wir können anhand dieser alternativen Zukünfte genau in den Prozess nachher einsteigen, die wir es jetzt hier auf der IGEHO machen. Wir können diese Zukunftsbilder Menschen präsentieren, mit Branchenvertretern teilen, mit der Industrie teilen. Und dann wird deren Realität mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Wirklichkeit, weil wenn die Industrie auf diese Zukunftsbilder einzahlt, entsprechende Produkte entwickelt, entsprechende Services angeboten werden, die Nutzer, ne, die es ja nachher betrifft, zum Beispiel die Gäste, sagen, wow, das ist eine Realität, auf die freue ich mich, die möchte ich haben, dann werden solche Zukunftsbilder auch realistisch. Mhm. Das müssen die Menschen wollen. Und wir brauchen viele Menschen, die das wollen. Deswegen brauchen wir starke Zukunftsbilder, die man kommuniziert, die sich verbreiten und die als Wunschwirklichkeit auch einen Sog erzeugen, dass Menschen selber Teil davon sein möchten, diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Es geht bis hin zu Start-up-Gründungen. Ja? Wir brauchen dann junge Wilde, die voller Euphorie und Unternehmerspirit an solchen neuen Lösungen arbeiten.
Da möchte ich ein bisschen dranbleiben. Wie entwickelt ihr denn fassbare Visionen, die eben inspirieren und trotzdem gerade noch realistisch genug umsetzbar erscheinen, sodass ich eben als kleiner Mann auch daran glauben kann?
Also in normalen, wissenschaftlich fundierten Projekten, wenn zum Beispiel Branchenvertreter, Verbände, Stiftungen, ne, unterschiedlichste Stakeholder, vielleicht eben auch Unternehmen auf uns zukommen, sagen, könnt ihr uns mal Zukunftsszenarien entwickeln? Dann tun wir das sehr gerne. In der Regel mit einem Blick auf die nächsten 10 Jahre, vielleicht auch die nächsten 15 Jahre. Man hat auch schon mal 20, 30 Jahre antizipiert. Aber es ist schon eher ein Zeitraum, in dem auch ein Unternehmen am Ende mit diesen Szenarien realistisch arbeiten kann und konkrete Planungen vorantreiben kann. Finanzielles Investment steuern, den Einsatz von Mitarbeitenden, gezieltes Recruiting ableiten kann, weil sie diese Zukunft ansteuern möchten. Dann werden die Bedarfe im Hier und Jetzt und schrittweise aus dieser Zukunftsvision abgeleitet. Wenn wir jetzt von der Utopie im Jahr 2085 sprechen im Vergleich, geht das so nicht. Und das ist der große Unterschied. Also deswegen haben wir es auch eine Utopie genannt und nicht ein Zukunftsszenario.
Oder eine strategische Vorausschau jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive.
Davon löst sich diese Utopie. Deswegen haben wir gesagt, das ist eine Wunschwirklichkeit, die wir als Bild zeichnen. Und es ist eben nicht das Zukunftsszenario, das wir wirklich stringent wissenschaftlich fundiert erarbeitet haben.
Wer Transformation jetzt strategisch gestalten will oder gestaltet, der oder die sollte sich, wie du sagst, eben auf die Zukunftsforschung abstützen, das ist klar. Ich würde jetzt gerne etwas auf die langjährige Arbeit vielleicht auch im Feld der Hotellerie eingehen, die ihr habt. 2008 wurde das Future Hotel Innovation Network gegründet. Seither gab es 7 Forschungsphasen. Jetzt im Januar 2025 ist die 8. gestartet. Welche Themen bewegen dich in dieser Phase besonders?
Aktuell ist es die Robotik und die künstliche Intelligenz, die uns umtreibt. Vor allem eben auch die Hoteliers, die Teil unseres Netzwerks sind. Weil wir schon klar sehen, auch wenn man schon vor 20 Jahren über die Service-Roboter in der Hotellerie gesprochen hat oder über die Reinigungsroboter, wir haben jetzt eine technologische Entwicklung, eine Marktreife und auch mittlerweile eine Kostenstruktur in diesem Markt, dass der Roboter für den einzelnen Hotelier auf einmal greifbar wird. Wir sehen, dass sich eben genau dieses Ökosystem, also das technische Ökosystem rund um die Robotik, auch für die Hotellerie jetzt realistisch anwendbar gestaltet.
Wie viele Arbeitsplätze werden dann konkret verschwinden? Und in Prozent?
Das ist schwierig, weil rein theoretisch, nee, eigentlich rein praktisch, muss ich sagen, gibt es ja heute schon Hotels, die ohne Personal vor Ort, on-site auskommen, die noch irgendwo ihre Steuerzentralen haben, ihr Headquarter. Da reichen oft 5, 6, 7, 8 Personen, um mehrere Häuser am Laufen zu halten. Das heißt, eine bestimmte Art von Hotellerie kommt heute schon mit minimalstem Personaleinsatz aus. Natürlich brauche ich dann noch Housekeeping-Teams, die reingehen. Oft sind die eben extern. Also bleibt die Frage eigentlich eine des Hoteliers. Wie viel Personal will ich in Zukunft noch einsetzen, damit ich dem Gast den bestmöglichen Service kreieren kann? Im Rahmen von einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das dann eben auch dem eigenen Hotelkonzept zuträglich ist.
Denkst du, wird der 5-Sterne-Gast weniger bereit sein, mit deinem Roboter zu kommunizieren?
Nein, das glaube ich nicht, weil der Einsatz von Robotern und die Interaktion mit Robotern wird für uns alle in Zukunft viel selbstverständlicher sein. Und es ist keine Frage von 2 Sternen oder 5 Sternen. Es wird im Alltag normal sein. Die Frage ist aber, welche Experience verspricht sich ein Luxusgast in Zukunft noch von einem Hotel? Erwartet er, dass ein Roboter an den Tisch fährt und das Geschirr in die Küche trägt? Oder sagt er, für mich ist eigentlich Luxus, dass das durch einen Menschen passiert, der dazu noch irgendwie einen frechen Spruch auf den Lippen hat oder mir noch ein gutes Gefühl vermittelt? Oder gibt es ganz andere Lösungen? Ist es eben nicht mehr der Roboter, sondern verschwindet der Teller einfach regelrecht im Erdboden vom Tisch weg? Und ich sehe keinen Roboter. Ich sehe da aber auch keinen Menschen, sondern die Situation löst sich einfach. Wie aus Zauberhand, technologisch gesteuert.
Wie denkst du, wird der Mensch und die Maschine, wie werden die mehr und mehr verschmelzen? Das war ja auch vom Gottlieb-Duttweiler-Institut schon seit langen Zeiten eine These, die diese Mensch-Maschine eigentlich, diese Borg-Vision.
Ja. Finde ich sehr spannend, weil ich es auch in meinem Namen wiederfinde. Also Borgmann ist von Cyborg nicht so weit weg.
Genau, ja.
Das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir ja viele systemische Lösungen immer auf den Menschen beziehen. Sagen, der Mensch im Mittelpunkt, alles, was wir tun, soll den Menschen unterstützen. Und genau das ist ja auch die Aussage im Hotel Utopia. Wir möchten das alles für den einzelnen Menschen tun. Und jetzt verändert sich aber dieser Mensch eben in dem Ökosystem Mensch-Technik genauso. Wir müssen davon ausgehen, dass Menschen in Zukunft in einer Art und Weise enhanced sind, dass viele von uns Sensorik an sich haben werden, vielleicht sogar Implantate, die nochmal besondere Funktionalitäten geben können. Da geht es natürlich auch um Schnittstellen zu unserem Gehirn. Kann ich mir Wissen einfach über einen USB-Stick aneignen, den ich mir ans Gehirn stöpsel?
Oder direkt mit einer künstlichen Intelligenz verbunden bin, sodass man nicht mehr weiß, welcher Gedanke eigentlich...
Haben wir auf einmal Superhirne, ne, mit einer ganz neuen Leistungsfähigkeit? Genau. Kann ich vielleicht riechen, wie das manche Tiere können? Ein Hund hat ja einen ganz anderen olfaktorischen Sinn als wir. Können wir uns Menschen mit ein bisschen technologischem Einsatz vielleicht dahin bringen, dass wir genauso riechen können? Können wir viel besser sehen wie ein Falke? Ja? Also das sind schon Themen, als Wissenschaftlerin treiben die mich sehr stark um. Da gibt es natürlich auch verschiedene Positionen in der Wissenschaft, verschiedene Entwicklungen. Sehr, sehr spannend. Da stellt sich eigentlich genau die gleiche Frage, wenn wir doch uns super weiterentwickeln können, wenn wir es zulassen, dass Technologie mit uns verschmilzt. Wollen wir das? Wollen wir das? Es wird möglich sein, aber wollen wir das? Und diese Frage werden wir uns alle in Zukunft beantworten müssen.
Jeder Einzelne.
Genauso wie der Hotelier entscheidet, wie viel Technologie er an den Gast ranlässt und wie er seine Serviceprozesse gestaltet, müssen wir uns in der Gesellschaft fragen, wie viel Technologie lasse ich in meinen Körper und an meinen Körper, damit ich mich als Mensch transformiere.
Damit ich am Ball bleiben kann.
Das wird ein ganz
wichtiges Thema. Das ist ja eine andere Geschichte, weil ich muss am Arbeitsmarkt am Ball bleiben können. Und wenn schnelle Entscheidungen gefordert sind in meinem Job, auch als Hoteldirektor, wenn ich sofort wissen muss, das ist die Frau Borgmann, dann hilft mir die künstliche Intelligenz oder die Konnektivität.
Es geht ja schon los, wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt in einer Schulklasse die Hälfte der Kinder, die dürfen eine Rechenmaschine verwenden und die andere Hälfte darf es nicht. Die einen haben Brain-Computer-Interfaces, die anderen nicht. Wohin führt uns das als Gesellschaft? Ich habe keine Antwort darauf, aber es sind Fragen, die kommen auf.
Vielen herzlichen Dank, Vanessa Borgmann, für dieses inspirierende Gespräch zum Hotel der Zukunft. Wir sind schon fast am Ende von unserem Podcast angelangt. Ich habe noch 5 schnelle kleine Fragen. Bitte einfach entscheiden und schnell antworten. Was ist dein Lieblingslied?
Country Roads. Aber nur bei Karaoke.
Singst du gut?
Nein.
Also wir machen es nicht. Es gibt keine Probe auf Exempel. Was ist dein Lieblingsgericht?
Tortellini alla Panna.
Was ist das Lieblingsrestaurant von dir?
Das E-Trenaline im Europapark.
Lieblingsbar?
Ich freue mich gerade auf eine Bar in Hongkong. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber das ist eine Bar, die ganz nachhaltig, CO2-neutral, ganz innovative Drinks macht. Ich finde den Namen nochmal raus.
Wird nachgeliefert. Lieblingshotel?
Es ist ein Hotel in Costa Rica, mitten im Dschungel, mit Baumhäusern.
Vielen Dank, Vanessa Borgmann, fürs Mitmachen. Danke allen hier fürs Kommen, an die IGEO, euch zu Hause und fürs Reinhören. Das war Hosting the Hosts. Vanessa, was wirst du uns zum Schluss in Sachen Zukunft noch mit auf den Weg geben?
Zukunft kann nur passieren, wenn wir sie alle gestalten. Oder sie wird so passieren, wie wir sie gestalten. Und da ist jede einzelne Person ein Teil dieser Zukunftsentwicklung. Was wir heute tun und was wir morgen tun, beeinflusst die Welt von morgen. Und jeder Einzelne. Wir können politische Veränderungen einfach akzeptieren und hinnehmen. Wir können uns aktiv beteiligen. Wir können Technologie einfach nur aus dem Discounter kaufen. Wir können uns an der Entwicklung beteiligen, können Firmen gründen, können uns engagieren, können Wissen anreichern und wieder in die Gesellschaft zurückgeben. Wir können in so vielen Belangen Dinge tun, auch im Care-Sektor. Wir können für andere Menschen da sein, ihnen zuhören, in einer Welt, in der Einsamkeit gerade über unser Land einherzieht. Wir alle sind Teil dieser Zukunft. Und es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder mal bewusst machen. Es ist nicht ein passives auf die Zukunft warten. Es geht darum, die Zukunft aktiv zu gestalten.
Das war der IGEHO-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igeho.ch.